krasse Macher sind sich ihrer Sache ja oft quasi schon unvernünftig sicher. Ich glaube, das kann unglaublich gefährlich sein für ein Land wie auch für ein Unternehmen. Churchill war ein Draufgänger und hat sich auch so inszeniert. Er war wohl immer pleite, er war immer auf Konfrontationskurs. Der Moment nach dem enthusiastischen Start, an dem es hart wird und an dem sich entscheidet, wer bis zum Sieg durchhält und wer aufgibt. Das gibt es genauso bei eurem Startup, bei eurer Selbstständigkeit, bei eurem neuen Projekt oder halt eben auch in der Lebensgeschichte und in der Karriere von Winston Churchill. Und da war es ein sehr, sehr langer Dip.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Cargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Regierungschefs stehen auch im letzten Viertel 2020 im Fokus. Nach wie vor sind sie als Manager der Corona-Epidemie gefragt. Die US-Wahl steht vor der Tür und auch der Brexit taucht immer wieder auf der Agenda auf. Immer auch verbunden mit der Frage, wie der als Populist kritisierte Boris Johnson sich schlägt. Ähnlich wie die Politik der Populisten Bolsonaro und Trump in der Corona-Katastrophe kritisch beäugt werden. Und da es aktuell so oft um Krisen und Regierungschefs geht, würde ich heute gerne über den Regierungschef sprechen, der vielfach als der Krisenmanager schlechthin gilt. Winston Churchill. Weltkriegsgewinner, Personifizierung der berühmten britischen Stiff Upper Lip von Mut und Führungsqualität. 2002 wurde er in einer landesweiten Abstimmung der BBC zum größten Briten aller Zeiten gewählt. Und eine aufschlussreiche Begründung dafür lieferte damals die Nordirland-Ministerin Mo Mowlam. Die sagte nämlich, wenn man Großbritannien, seine Exzentrizität, seine Großherzigkeit, seine Charakterstärke in einer Person abbilden wollen würde, könnte diese Person nur Winston Churchill sein. Wir checken heute, was man von diesem Mann lernen kann. Aktuell gibt's noch ein anderes ganz großes Thema. Damit meine ich jetzt gerade gar nicht mal die Flucht- oder Klimakatastrophen, die es aktuell gibt, sondern den Kampf gegen Rassismus. Im Zuge der Black Lives Matter-Proteste wurden im United Kingdom auch Statuen von den Sockeln gestoßen, allen voran Edward Colston, Sklavenhändler aus dem 17. Jahrhundert, der von Demonstranten medienwirksam ins Meer geworfen wurde. 80 Statuen mit zweifelhafter Historie sorgten danach für Diskussionen oder standen irgendwo zur Debatte oder sind vielleicht sogar zu potenziellen weiteren Zielen geworden. Und so ging es auch in Prag, einer Statue von Winston Churchill. Ein Demonstrant hat im Zuge von Extinction Rebellion Demonstrationen neben dem Namen Churchill auf dieser Statue "Is a racist" geschrieben. Dafür kam er vor Gericht, wegen Sachbeschädigung, nicht wegen der Meinungsäußerung, und er erhielt offenbar Morddrohungen, mutmaßlich eher wegen der Meinungsäußerung. Aber der Mann hatte recht. Churchill war ein Rassist. Auch Churchill, der als harter Gegner der Nazis zur Legende wurde, glaubte an Sozialdarwinismus und Rassenideologie. Er hielt Arier, in sehr großen Anführungsstrichen, für eine überlegene Rasse in noch größeren, nein, ähnlich großen Anführungsstrichen. Er hielt Palästinenser für barbarische Horden, Sudanesen für Wilde. Er hasste Inder und fand es legitim, gegen unzivilisierte Stämme Giftgas einzusetzen. Kurzum, er war ein Vertreter des Imperialismus. Ja, während seiner Amtszeit als Premierminister starben in Indien bis zu 3 Millionen Menschen als Folge von Missmanagement. Und das wohl auch deshalb, weil es den regierenden Briten relativ egal war, was mit denen passierte. Das heißt, Churchill, der Mann, um den es heute gehen soll, hat sich an einem der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, dem Kolonialismus, aktiv beteiligt. Und das eben ist derselbe Mann, der gegen das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, den Holocaust, erfolgreich gekämpft hat. Zur Personifizierung Großbritanniens gehört dann wohl eben auch der Imperialismus und Rassismus, der ehemaligen Weltmacht, die sich gerade endgültig auf ihre Insel zurückzieht, wo sie hoffentlich als multiethnische liberale Gemeinschaft wiedergeboren wird, eben auch zu eigen ist. Also, halten wir fest, diese Podcast-Folge ist kein Denkmal. Rassisten kann man keine Denkmäler aufstellen. Keine Kompromisse mit Ungerechtigkeit, könnte man sagen. Das war nämlich das Motto von Winston Churchill. Noch ein aktuell viel diskutiertes Thema, das den Widerspruch zwischen Legende und Verbrecher Churchill vielleicht erklärt, ist das Thema toxische Männlichkeit. In der letzten Folge, da ging es von Learnings, da ging es um Meditation, habe ich erzählt, dass ich mein Leben lange als testosterongetriebenen Kampf gegen die Welt betrieben habe, bis mich ein Burnout und die Geburt meiner ersten Tochter auf einen anderen Weg brachten. Ich denke auch heute, dass dieser westliche Männlichkeitsmythos als Geschichte viel beinhaltet, das einem weiterhelfen kann. Übrigens völlig unabhängig davon, welches Geschlecht man hat und welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt. Mag sein, dass ich mich irre. Vielleicht ist dieser Mythos komplett vergiftet. Vielleicht ist das, was ich da gerade gesagt habe, ein Kompromiss mit Ungerechtigkeit. Aber auch das lässt sich vielleicht heute klären. Ich beschäftige mich persönlich gerne mit dem Leben von so Männlichkeitsfanatikern wie Gangster-Rappern Ernest Hemingway oder eben Winston Churchill. Warum, habe ich mich mal gefragt. Ich denke, es liegt daran, sage ich jetzt mal so küchentischpsychologisch, dass ich selbst ein nachdenklicher Mensch bin und dass es mir dann hilft, mich mit Leuten zu beschäftigen und lange von denen zu lesen und einen Stopf weit in deren Schuhen zu laufen beim Lesen quasi. Also mit Leuten, die den Stier gerne ohne langes Gelaber an den Hörnern packen. Ja? 2533 Seiten Theodore Roosevelt Biografie haben mir nach diesem Burnout geholfen, wieder klarzukommen. Wahrscheinlich ist es dann irgendwie wie mit jeder Medizin, könnte man jetzt so phrasenhaft sagen. Wenn du eine Dosis Stärke, Mut, Unabhängigkeit, Führung, Durchsetzungsvermögen, Risikobereitschaft, Abenteuerlust gebrauchen kannst, dann mag so eine Erzählung helfen. Egal ob Mann oder Frau, weil die Zuschreibung dieser Eigenschaften mindestens so sehr kulturell wie biologisch bedingt ist. Wenn du zu viel Hypermaskulinität schluckst, führt das wahrscheinlich zu Kneipenschlägereien, Magengeschwüren und einer AfD-Mitgliedschaft. Churchill begann den Tag Legenden zufolge mit einem Whisky und einer Zigarre im Bett. Habt ihr vielleicht schon mal gehört oder in diesem Film über sein Leben gesehen. So viel also zum Thema Morgenroutine. Auch darüber haben wir letzte Folge gesprochen. Also das war seine. Er war erfolgreich damit, also da muss es ja funktionieren. Churchill war ein Draufgänger und hat sich auch so inszeniert. Er war wohl immer pleite. Er war immer auf Konfrontationskurs. Im Zweiten Weltkrieg, als er Premierminister war, besuchte er oft die Front, um aus erster Hand sich zu informieren und natürlich auch um Moral und Durchhaltewillen der Soldaten zu stärken. Er wollte irgendwie immer da sein, wo die Bomben fallen. Und ja, das halt zum einen, weil er einer der ersten Staatsmänner wohl war, die Symbolpolitik und Öffentlichkeitsarbeit systematisch eingesetzt haben. Das kann man über ihn lesen. Aber, also, weil das hatte natürlich auch eine Wirkung auf die Leute zu Hause, ne? Auf die Leute an der Front, auf die Soldaten natürlich, die gesehen haben, dass der Chef auch vorbeikommt und sich irgendwie nicht zu schade ist, sich selbst dem gleichen Risiko oder einem ähnlichen Risiko auszusetzen, wie das von ihnen verlangt wurde. Aber auch die Leute zu Hause haben das eben wahrgenommen und haben da Mut und Entschlossenheit vorgelebt bekommen. Das Ganze war aber nicht nur reine Strategie, sondern hatte wahrscheinlich auch so eine psychologische Begründung. Der Churchill-Biograf Peter Alter hat mal gesagt, diese Frontbesuche gaben Churchill das stimulierende Gefühl, sich mitten im Geschehen aufzuhalten, am Ort der Entscheidung zu sein. Das Gefühl von Drama, Abenteuer und Kampf, das er seit Jugendzeiten liebte. Werden wir kurz mal biografisch. Die dreiteilige Churchill-Biografie, die wurde geschrieben von William Manchester und heißt The Last Lion, habe ich zumindest mal angefangen. Also den ersten Teil irgendwo, dazwischen habe ich aufgehört. Mal sehen, wann ich weitermache. Ein bisschen was daraus steckt hier heute auch noch drin. Ich habe mich bei dem Lesen auch gefragt, ob das vielleicht ein literarisches Stilmittel ist, dass jedem großen Menschen eine traumatisierende Kindheit angedichtet wird. Das habe ich mich schon öfter gefragt tatsächlich. Churchills Kindheit liest sich so ein bisschen wie ein scheinbarer Beleg dafür, dass extreme Lebensleistungen sehr oft Wurzeln in traumatischen Erlebnissen haben, die einen dann halt eben extrem werden lassen. Und dadurch vielleicht auch außergewöhnlich, vielleicht dann manchmal im Guten wie im Schlechten. Hören wir auf mit der Psychologie. Was da anhand sehr vieler Anekdoten beschrieben wird, läuft im Endeffekt auf eine traurige Wahrheit hinaus. Seine Eltern haben ihn als Kind scheinbar nicht geliebt. Und mangels bedingungsloser Liebe seiner Eltern lernte Churchill, dass man Zuneigung verdienen müsse. Dadurch wollte er sich immer beweisen, das hat ihn ehrgeizig gemacht. Gerade weil ihm seine Eltern keine Zuneigung schenkten, vergöttete er sie scheinbar erst recht. Sein Vater, ein Politiker, war sein Held und seine Mutter eine Heilige. Churchill hat mal über seinen Vater gesagt, mein Vater war wie Gott, immer woanders beschäftigt. Durch die fehlende Beziehung zu den Eltern hat er dann auch ein Autoritätsproblem bekommen. In den Internaten, in die sie ihn abgeschoben haben, damit sie die Zeit zum Feiern hatten, respektierte er wohl niemanden. Und man hat eine Menge Quatsch gemacht, ne? Weil die Erzieher da waren ja schließlich nicht seine Eltern. Warum soll man auf die hören? Es gibt so ein Buch, da wurden die Kindheiten von 700 berühmten Menschen untersucht. Das heißt Cradles of Eminence von Viktor Goertzel und Mildred George Goertzel. Und darin wird über Churchill gesagt, dass der Haushalt, in dem er aufwuchs, ihm aber auch vieles vermittelt habe, also aufwuchs, bevor er ins Internat kam, vieles vermittelt habe, dass für eine herausragende Persönlichkeit förderlich sein soll. Da wurde Wert auf Bildung gelegt, man war experimentierfreudig, man hatte keine Angst vor Niederlagen, es gab eine Menge meinungsstarke Verwandte, die zu Besuch kamen Und auch die Turbulenzen als Ergebnis des verantwortungslosen Verhaltens von Vater und Onkel in erster Linie, auch diese Turbulenzen seien wohl irgendwie charakterbildend gewesen. Zurück zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. In dieser dreiteiligen Biografie, von der ich gerade gesprochen habe, geht der Autor so weit, dass er sagt, es hätte damals wohl jemanden gebraucht, der Gemeinsamkeiten mit Hitler hatte, um Hitler zu besiegen. Jemand, der wusste, wie man das lodernde Licht der Geschichte in einem Brennglas auf einen Punkt ausrichten kann. Eine Verkörperung unflexibler Entschlossenheit, jemanden, der der Bevölkerung Willen und Vorstellungskraft aufzwingen kann. Jemand, der dem Volk als Vorbereitung auf den Kampf sagen konnte, es sei in dieser Situation genauso gut zu sterben wie zu leben und dem das sogar ein Stück weit geglaubt wurde. Okay, mag sein, gleichzeitig brauchte man wohl scheinbar auch jemanden, das wird da auch gesagt, der demokratische Institutionen aber respektierte und der mehr Praktiker als Propagandist war. Und weil also was gesucht wurde und Churchill das in sich vereinte, wurde er schließlich gegen jede Wahrscheinlichkeit Premierminister. Er war so ein Typ, der an Gut und Böse glaubte, der auch glaubte, dass jeder für seine Handlungen verantwortlich ist und da keine großartigen Entschuldigungen gelten lassen hat. Und er war jemand, für den die Dinge immer ganz unkompliziert und völlig klar waren. Er wusste genau, wo es lang geht und er wusste genau sofort, was seine Meinung ist. Krasse Macher sind sich ihrer Sache ja oft quasi schon unvernünftig sicher. Ja, ich glaube, das kann unglaublich gefährlich sein für ein Land wie auch für ein Unternehmen. Aber gerade dass solche Leute sich so sicher sind, macht es in Krisenzeiten auch so attraktiv, ihnen zu folgen. Wer will schon eine Diskussion im Stuhlkreis, wenn das Haus brennt? Ne? Dann folgt man ja eher dem, der hier lang schreit und dabei total überzeugend aussieht. Churchill hat also im Zweiten Weltkrieg den Briten eine Vision gegeben. Er hat ihnen den Glauben vermittelt, dass sie Deutschland doch noch besiegen könnten und das Land doch noch retten könnten. Denn die Briten waren zwischenzeitlich aufgrund der militärischen Lage des Krieges, wie der halt eben so lief, verzweifelt. Die hatten Angst um ihr Leben und die hatten zwischenzeitlich auch wenig Grund zur Hoffnung. Ganz berühmt ist in dem Zusammenhang natürlich Churchills Blut, Schweiß und Tränen. Rede. Ja? Nochmal zum Hintergrund, Churchill hatte schon jahrelang vor Hitler gewarnt, aber lange Zeit wurde das nicht wirklich ernst genommen und wurde er auch nicht wirklich ernst damit genommen. Man dachte halt eben, man könne das mit Diplomatie regeln. Netter Ansatz, in diesem Fall aber falsch. Mag sein, dass zu einer anderen Zeit Churchill auch immer auf Kriegskurs gewesen wäre, Spekulation an dieser Stelle, und vielleicht wäre da Churchill völlig daneben gewesen, aber mit diesem Hitler hatte er eben völlig recht. Und er war immer der Meinung, man müsse Hitler bekämpfen, anstatt mit den Nazis zu reden. In dem Film, der heißt übrigens Die dunkelste Stunde, dem Film über Churchill, ziemlich bekannt, habt ihr vielleicht mal gesehen, da schreit der Churchill irgendwann, mit wie vielen Diktatoren müssen wir noch reden, bis wir verstehen, man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden, mit dem Kopf in seinem Maul. Und erst als dann der Krieg schon lief, konnte Churchill das Land von sich und von dieser Idee überzeugen, weil er es eben schon immer gesagt hatte. Und so kam er zu diesem Posten, Premierminister zu werden. Churchill hat bis dahin in seinem Leben sehr viele Niederlagen auch eingesteckt. Und der mittlere Teil der dreiteiligen Biografie heißt Alone, weil zwischen der Jugend und dem Zeitpunkt, als es dann losging mit dem Krieg und der Legendenwährung von Winston Churchill, gab es einen unendlich langen Dip. Ja, also der Dip, der Moment nach dem enthusiastischen Start, an dem es hart wird und an dem sich entscheidet, wer bis zum Sieg durchhält und wer aufgibt. Das gibt es genauso bei eurem Startup, bei eurer Selbstständigkeit, bei eurem neuen Projekt oder halt eben auch in der Lebensgeschichte und in der Karriere von Winston Churchill. Und da war es ein sehr, sehr langer Dip. Ja, als Schlagloch kann man das schon nicht mehr nennen. Das war schon, weiß ich auch nicht, eine richtige Grube, die er da durchfahren ist. 40 Jahre lang hat er im Parlament auf seine Chance gewartet, bis sich sein Lebenstraum erfüllt hat, Premierminister zu werden. Sein großer Auftritt kam also im letzten Drittel seines Lebens. Learning an dieser Stelle, Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit zahlen sich aus. Das Leben ist lang. 3 Tage nachdem Churchill Premierminister geworden war, hielt er dann also die Blut-, Schweiß- und Tränenrede. Darin malte er ein unglaublich düsteres Bild, das Bild eines Landes, das in den Abgrund blickt. Der berühmteste Satz daraus, der Satz, der der Rede ihren Namen gab: Ich habe nichts zu bieten außer Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Damit ist er übrigens in guter Gesellschaft. Das wurde erfunden, diese Ausdrücke, dieser Ausdruck wurde erfunden von Giuseppe Garibaldi und einem Freiheitskämpfer, einem italienischen. Und auch Theodore Roosevelt hat den Ausdruck 40 Jahre vor Churchill schon mal so verwendet. Churchill begann seine Amtszeit also mit der Aussicht für die Menschen in seinem Land. Vor uns liegen viele Monate vor Leid und Kampf. Und das sagt er eben gerade deshalb, weil es erstmal auch noch Leute gab, die immer noch glaubten, es würde schon gar nicht so schlimm werden und der United Kingdom würde um diesen Krieg doch hoffentlich herumkommen. Das klang jetzt natürlich nicht nach einem Weg, bei dem man dabei sein wollte. Er stellte das aber alternativlos dar. Er meinte in der Rede: Ihr fragt, was ist unser Ziel? Ich kann die Antwort in einem Wort geben. Sieg. Sieg um jeden Preis. Sieg trotz allem Terror. Sieg, wie lang und hart der Weg auch immer sein mag. Denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. Also Alternativlosigkeit. Kurze Zeit später sagte er in einer weiteren berühmten Rede: Lasst uns darum unsere Pflicht tun und lasst ihr uns so tun, dass sogar nach 1000 Jahren, wenn es dann noch ein britisches Reich und sein Commonwealth gibt, die Menschen sagen werden, das war ihre beste Stunde. 1000-jährige Reiche mal beiseite. Churchill gab den Menschen also eine Vision und ein Ziel vor. Er suggerierte, dass er den Ausweg aus der Hölle kannte oder aus dem brennenden Haus, um dahin nochmal zurückzukehren. Er gab denen das Gefühl, dass es in den Leuten selbst steckte, diesen Weg zu gehen, dass sie das könnten. Er gab ihnen Glauben. Er sagte ihnen, jetzt kommt es drauf an. Und er sagte ihnen, das ist der Moment, in dem du ein Held werden kannst. Und Heldentum wurde damals groß geschrieben. So ein bisschen ist das so, Löw wechselt Götze nach einer für ihn enttäuschenden WM in der 88. Minute des Finales ein und sagt ihm, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Und dann geht Götze auf den Platz und schießt das Siegtor. Der Löw hat also seinen Churchill gelesen. Churchill hat den Menschen vermittelt, nicht zu verzweifeln, wenn sie unterlegen sind, sondern das als Gelegenheit zu sehen, Mut zu beweisen. Darauf will ich hinaus. Da gibt es ganz viele Anekdoten für in dieser Biografie. Ja? Auch diese bescheuerte Geschichte, wo ihn irgendwie die Schwiegertochter gefragt haben soll, was sie denn schon so tun könne als schwache Frau und wie sie denn jetzt was beitragen könne oder wie sie sich denn jetzt wehren sollte, wenn die Deutschen wirklich das Land überrennen sollten. Und er soll zu ihr gesagt haben, du kannst immer ein Messer aus der Küche holen und einen Nazi mit in den Tod nehmen. Ihr merkt, es gibt extremst viel Pathos in dieser Folge und extremst viel Pathos bei Winston Churchill. Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe. Learning daraus ist für mich aber, wenn du dein Team aus der Krise führen willst, sag nicht, es sei gar nicht so schlimm. Sag ihnen, es ist noch viel schlimmer. Aber Krisen sind nichts außer die Gelegenheit, zum Helden zu werden. Wenn man sich so umframed in seinem Kopf, können dabei andere Dinger dabei rauskommen und auf jeden Fall nicht Wehleidigkeit, Verzweiflung und Depression, sondern dann wehrt man sich, dann wird man aktiv und dann tut man etwas. Dafür hilft einem der Pathos eines solchen Machers. Ich finde auch, dass in Churchills Attitüde sehr viel Stoizismus drinsteckt, den ich so feiere. Auch das war Thema in der letzten Folge, der, glaube ich, ist dritte Verweis auf die tolle letzte Learnings-Folge. Wobei mir auffällt, es war gar nicht die letzte Folge. Das war die letzte Folge, die ich mitgemacht habe von Philipp und mir, wo es um Meditation ging. In der letzten ging es darum, was man eigentlich von einem Kunstfälscher lernen kann. Das war die Quick Wins von Philipp. Auch die ist natürlich sehr empfehlenswert. Also, in Churchills Attitüde meine ich sehr viel Stoizismus zu finden. Zum Beispiel in so Aussagen wie Erfolg ist nichts Endgültiges, Misserfolg ist nicht fatal, was zählt ist der Mut weiterzumachen. Und irgendwie ist diese ganze berühmte britische Stiff Upper Lip, ich denke ihr kennt vielleicht diesen Ausdruck mit der bewegungsregungslosen Oberlippe, das ist im Kern Stoizismus. Das ist dieselbe Idee, wie sie die alten griechisch-römischen Philosophen hatten. Und da steckt auch eine Menge Trotz drin. Churchill ist zum Beispiel trotz aller Verbote in Zeiten von Luftangriffen draußen spazieren gegangen. Und das war so ein bisschen eine Kardinalstugend des viktorianischen Zeitalters, in dem Churchill groß geworden war. Da feierte man Standhaftigkeit und Selbstbeherrschung. Noch ein schönes Stück Kunst, das das sehr gut zusammenfasst, diesen Geist und den, nenne ich es mal, Stoizismus des viktorianischen Zeitalters, das super berühmte Gedicht If von Rudyard Kipling. Auch jemand, dessen Statue man vom Sockel stürzen kann, wegen Unterstützung von Kolonialismus, trotzdem schönes Gedicht. Ich trage kurz vor. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, und so weiter und so weiter. Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Also, da steckt drin, Handeln ist mehr wert als Denken, irgendwo auch Ignoranz gegenüber dem Schicksal, und das Ergebnis liegt nicht komplett in deiner Hand, aber es liegt in deiner Hand, wie du dich verhältst. Which is more, you'll be a man, my son. Womit wir wieder beim Männlichkeitsmythos sind. Ich finde, wenn das Männlichkeit ist, dann ist es ein schönes Ideal. Nochmal, ich sehe das komplett geschlechtsunabhängig. Ich versuche auch in diesem Spirit meine Töchter zu erziehen. Nicht ohne Liebe, nicht super streng und ohne Gewalt, also nicht so wie im viktorianischen Zeitalter, damit es nicht zu Kneipenschlägereien, Magengeschwüren und AfD-Mitgliedschaft führt. So, ich hoffe, ich konnte deutlich machen, was ich daran interessant und aufbauend finde und was die Dinge sind, wo ich finde, dass wir uns etwas daraus mitnehmen können. Gleichzeitig aber mit der Packungsbeilage, dass diese Magengeschwüre und Kneipenschlägereien doch bitte zu vermeiden sind. Die Learnings, die ich meine, bei Winston Churchill gefunden zu haben und die uns vielleicht in den aktuell schweren Zeiten auch helfen können, sind: erstens, Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit zahlen sich aus. Das Leben ist lang. Und zweitens, wenn du dein Team aus der Krise führen willst, sag nicht, es sei gar nicht so schlimm, sag ihnen, es ist noch viel schlimmer. Aber Krisen sind nichts außer die Gelegenheit, zum Helden zu werden. Und mit dieser großen Portion Pathos aus den düsteren Zeiten des Zweiten Weltkriegs entlasse ich euch in den Rest eures Tages und auch in den Rest der ganzen aktuellen Krisen, die wir alle gemeinsam zu durchleben haben. Ich hoffe, ihr findet immer etwas, an dem ihr euch aufrichten könnt und habt dabei auch immer im Kopf, dass jede Medizin in Überdosen ihre Nebenwirkungen hat. Alles Gute und bis dann beim nächsten Mal bei Learnings. Bye, bye.